Was passierte am Kachowka-Staudamm? Die Kriegsgegner Ukraine und Russland sind sich einig. Der andere war es. Der andere hat gesprengt. Ausgeschlossen ist auch nicht, dass das Gemäuer altersschwach und kriegsmürbe war und den Wassermassen nicht mehr standgehalten hat. Westliche Politiker wie Olaf Scholz zeigen auf Russland. Westliche Geheimdienste untersuchen noch, halten sich erstmal zurück. Bleibt nur die alte Ermittlerfrage, wer hat ein Motiv? Darüber spreche ich mit dem Oberst-AD Ralf Thiele, Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft. Schönen guten Tag, Herr Thiele.
Guten Tag, Herr Castricius.
Am Dnipro, dem Frontfluss dieses Krieges, geht es um kriegerische Auseinandersetzungen. Wer hat da einen militärischen Vorteil durch die Überschwemmungen?
Ja, auch diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Beide wäre sozusagen die Kurzvariante der Antwort. Wenn man das Urteil abgibt, muss man vielleicht davor sagen, wir neigen ja dazu, im Grunde die Russen sehr schwach einzuschätzen und die Ukrainer sehr stark einzuschätzen. Aber auch hier ist die Wirklichkeit gemischt. Im Grunde sind die Russen zahlenmäßig überlegen. Sie sind in einer Verteidigungsposition. Die Ukrainer müssen sich anstrengen und zum Teil mit dem Faktor 3 angreifen, um durchbrechen zu können, und brauchen dazu auch ein kleines Wunder. Das ist sozusagen der Punkt, das Überraschungsmoment, etwas, worauf keiner vorbereitet ist und wo sie russische Verteidigungsanlagen durchbrechen können.
So, Aber gerade diese Verteidigungsanlagen, sind da jetzt nicht dann Teile, zumindest in Gefahr, überschwemmt zu werden? Zumindest die erste Verteidigungslinie, die ja direkt am Fluss liegen müsste, der ja eben die Front, den Frontverlauf in der Gegend zeichnet.
Genau, die sind jetzt weg. Nicht? Also deswegen habe ich das Bild erstmal gezeichnet, weil wenn man von einer Überlegenheit der Ukraine ausgeht, ist sozusagen das Urteil ein anderes, als wenn man das sozusagen für einen Kampf spitz auf Knopf hält. Also de facto sind den Russen ihre erste Verteidigungslinie weggeschwemmt, Waffen und Waffensysteme weggeschwemmt, Munition weggeschwemmt. Deswegen fällt es schwer, so ein bisschen erinnert mich das an Nord Stream 2, daran zu denken, dass man sich selbst all dieser Dinge jetzt erstmal begibt und dadurch einen taktischen Vorteil hat. Also das erscheint weniger wahrscheinlich. Hinzu kommt eben das Thema Krim. Die Ukraine will die Krim zurück. Und hier entsteht natürlich, wie wir das jetzt schon sehen, mit der Wasserversorgung für die umliegende Bevölkerung mittelfristig ein großes Problem in der Wasserversorgung der Krim. Also das könnte durchaus ein Plan sein, das mürbe zu machen. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass die Ukraine selbst schon erwogen hat, den Damm zu sprengen, um russische Versorgung zu behindern. Also von daher ist das, wie gesagt, eine Variante. Die Variante für die Russen wäre eben die Variante, wir machen den Dnjepr so breit, dass er von den Ukrainern nicht überwunden werden kann und wir von hier keinen Angriff befürchten müssen.
Ist das denn für das ukrainische Militär ein großer Nachteil, wenn der Fluss da jetzt so breit ist, beziehungsweise wenn es dann am Ufer ein riesiges Überschwemmungsgebiet gibt? Stoppt das Panzer wie etwa den Leopard 2?
Ja, tatsächlich, weil erstmal, wir haben ja nur moderat Brückenlegegerät abgegeben. Das sind ja knappe Güter auch bei uns und da ist so viel nicht. Im Grunde war der Gedanke eher kleinere Flüsse, Bäche zu überwinden, so 20, 30 Meter, wo man auch in einer Viertelstunde drüber kommt mit dem Verband. Das war eigentlich der Gedanke. Und wenn man sich die Optionen anschaut für Gegenoffensiven, da gibt es ein paar, die westliche Beobachter im Grunde als wahrscheinliche ausgemacht haben, dann ist eben eine der attraktiven Varianten hier im Süden über Mariupol die Zugänge zur Krim dicht zu machen. Und das hätte man eben von hier aus machen müssen. Damit ist der Dnjepr sozusagen, der killt die Südvariante. Also von daher wäre das schon ein Thema für die Russen, den taktischen Nutzen zu überlegen.
Ist es nicht tatsächlich eigentlich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Nebenkriegsschauplatz? Denn Sie sagten es, Mariupol, da finden eigentlich die heißen Kämpfe statt im Moment. Da könnte die ukrainische Armee versuchen, nach Mariupol durchzustoßen und damit ja das russische Besatzungsgebiet zu zerteilen, in zwei Teile zu schneiden. Und da hat es ja in den letzten Wochen auch die heißesten Kämpfe gegeben.
Ja, so ist es. Aber man muss eben mit den Großverbänden, wir reden ja von insgesamt 9 Brigaden, und auch wenn die nicht alle gleichzeitig eingesetzt werden, weil man ja auch welche für die Reserve braucht, dennoch müssen die da hinkommen, um sich entfalten zu können. Nicht? Und das ist jetzt eben durch den erschwerten Dnjepr-Übergang sicherlich schwieriger. Nun sind wir alle nicht so geländekundig, dass wir nicht wissen, ob es noch einen anderen Bypass gibt. Ich sehe keinen, ich lese auch keinen von denen, die Expertisen darüber fertigen. Also von daher denke ich mal, wird sich jetzt das Kampfgeschehen tendenziell eher in Richtung Bachmut und überhaupt Osten abspielen und umlenken. Aber dafür werden die Ukrainer auch ihre Optionen durchdacht haben.
Und als letzte kurze Möglichkeit könnte diese Staudammsprengung auch einfach bedeuten, dass die Überschwemmung sowas wie verbrannte Erde oder in diesem Fall besser abgesoffene Erde bedeutet, die die russische Armee
Ja.
hinterlassen will.
Ja, das ist, ich sag mal, das sind immer sozusagen die Unterstellungen, die wir gerne machen. Der Grundpunkt ist, mein Eindruck ist, auch wenn Sie die Blogger lesen, was die schreiben und die Stellungnahmen sehen, es sind eigentlich tendenziell beide Seiten überrascht. Das ist etwas, was mich doch beeindruckt. Also ich denke mal, absichtsvoll ist es jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht passiert. Und wenn, haben beide Seiten Motive, sodass wir jetzt schlecht mit dem Finger auf einen zeigen können. Und beide haben solche Planungen schon vorher durchdacht und auch kommuniziert. Also deswegen ist das, wie gesagt, schwierig, da jetzt mit einer verbindlichen Antwort zu kommen. Ich wundere mich denn auch über politisch Führende, die das jetzt tun, weil man doch erstmal abwarten sollte, was sich jetzt als Substanz ergibt. Und da gibt es ja alle paar Stunden ein neues Faktum, das aufgebracht wird.
Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Oberst AD Ralf Thiele war das, Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft. Schönen Tag noch, Herr Thiele.
Ebenso, Herr Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.